Als ihr heute hier gestanden habt und das Lied gesungen habt, kam mir so ein Bild. Und ihr habt das ja in einem Vers auch gesungen, dass ihr dem Herrn dann in der Ewigkeit den Dank bringen wollt. Und ich habe euch gesehen, wie ihr alle in weißen Kleidern vor diesem ewigen Throne Gottes steht und dann dieses Lied, diese Ehre Gottes singt. Und das hat mich bewegt, dass aus so vielen Kehlen, aus so vielen Herzen dieses Lied zu hören. Und nach dem Gottesdienst habe ich mich dann erinnert, es war einmal in Tröglitz gewesen, bei einer Jugendstunde, hat die Jugend aus Eppingen ein Lied gesungen und da habe ich die auch gesehen, in weißen Kleidern, aber das weiße Gewand war dann ein Unterkleid. Darüber war dann so eine blinkende Rüstung. Ich sah diese Streiterschar, die dort steht. Ausgerüstet nicht von sich selbst. Ja, in früheren Zeiten, gerade zur Ritterzeit, mussten sich die Ritter die Rüstung selber zusammenstellen. Aber hier ist die Rüstung gegeben von Gott. Eine wirklich gute Rüstung. Und dann gehört dazu eine Waffe. Eine Waffe für den Nahkampf, das Schwert. Und als wir gestern früh die Morgenandacht gehört haben, über das Wort Gottes, da haben wir, glaube ich, dieses Schwert funkeln sehen. Diese gewaltige Waffe. Diese mächtige. Aber wenn ich so die Jugend sehe, dann ist oft die Frage, wie gut können wir eigentlich mit diesem Schwert umgehen? Kennen wir das Gewicht? Ja, ein Schwert ist immer ausgewogen. So, kennen wir das? Wissen wir, wie lang das ist? Können wir damit umgehen? Besitzen wir die Grundfertigkeit? Oder sind wir Neulinge? Und doch da kam mir dann das Bild, wir lesen ja von den Helden, von den Davids Helden. Und das ist für mich die Vision, als ich junger Mensch war, eine Vision auch für euch, dass ihr Meister werdet, dass ihr Helden werdet, die mit den Waffen umgehen können. Ja, da war einer, der hat das Spieß mit der stumpfen Seite dem anderen in den Bauch geschlagen. Und es ist hinten rausgekommen. Ja? So, und wenn von denen einer da stehen würde in der Tür und wir alle ausgerüstet mit echten guten Schwertern, wie viele würden überleben von uns? So, und darum geht es eigentlich auch jetzt in dieser Stunde. Wir wollen üben, mit dem Wort Gottes umzugehen. Bibel lesen üben. Wenn man jetzt einem oder euch so ein Schwert mitgeben würde, so ein echtes, aus Stahl, scharf, zweischneidig, und würde sagen, okay, übt damit jetzt ein Jahr lang, wie würdet ihr anfangen? Wie übt man? Ja, Meister wird man durch Übung, so, aber wie würde man üben? Und so möchte ich euch heute eine Methode vorstellen. Das ist eine Methode. Es gibt sicherlich verschiedene andere Methoden, aber das ist eine Methode, wo man nicht irgendwie so aufs Geratewohl sich überlegt, wie, sondern wirklich methodisch vorgehen kann in der Betrachtung des Wortes Gottes, um eine Übung zu bekommen, um geschickt zu werden im Umgang mit dem Wort Gottes, um geschickt zu werden in dem, wie das Wort auch auf uns wirkt. Denn die Übung entwickelt denjenigen, der übt. Und so, wenn ihr Meister werden wollt, dann müsst ihr systematisch vorgehen. Das ist keine gute Übung, wenn ihr einfach mal jeden Tag die Bibel irgendwo aufschlägt, einen Vers liest. Ja, ich sage nicht, dass das nicht gut ist, sondern Bibel lesen ist immer gut. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wird Gott uns etwas sagen. Aber es gibt effektive Übungen und es gibt weniger effektive Übungen. Und wir wollen heute eine effektive Methode kennenlernen. Und eine Methode, wie ich finde, die Spaß macht. Wisst ihr, es ist eins, wenn wir irgendwo ein Buch lesen und da drin einen Gedanken finden, der uns groß wird. Es ist eins, wenn wir im Gottesdienst sind und einen Gedanken hören, der uns groß wird. Aber wenn wir die Bibel lesen und dort diesen Gedanken finden, dort einen Diamanten finden, das ist anders. Man geht anders damit um. Man merkt sich das viel besser. Und so gibt es in der Bibel viele Stellen, wo Diamanten verborgen sind, wo Goldnuggets auseinandergestreut liegen. Aber es bedarf etwas, um das zu finden, um das zu heben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, das zu finden. Vielleicht nochmal ein Wort, hier sind vielleicht recht junge Christen dabei. Wir müssen mit dem Schwert erstmal die Grundfertigkeiten wirklich kennenlernen. Das heißt, wissen, wie es wiegt, wie es sich in der Hand anfühlt, wie man das festhält. In der Bibel heißt es, dass wir in der Bibel so ein bisschen zu Hause sind. Dass wir wissen, wie sie aufgebaut ist, dass wir sie einmal durchgelesen haben. Dass wir die Systematik der Bücher verstehen. So, und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Bibel noch nicht durchgelesen habt, liest sie durch. Man muss das nicht kapitelweise lesen, indem man jeden Tag ein Kapitel. Man kann jeden Tag 3 Kapitel lesen. Man kann auch so einen Nachmittag nehmen und ein ganzes Buch durchlesen. Übrigens war das für mich eine sehr interessante Erfahrung, ein Buch auf einmal zu lesen. Weil dann sieht man Dinge, die man, wenn man das Kapitel für Kapitel liest, nicht sieht. Zum Beispiel, ich habe den Galaterbrief gelesen und in der Fortsetzung hatte ich den schon mehrfach durchgelesen, aber wenn man das so als Gesamtheit einmal durchliest, ja, der Galaterbrief ist ziemlich hart. Das fängt ohne richtige Anrede an, gibt es auch keinen richtigen Gruß und Schluss am Ende. Und dort geht es zur Sache. Also der Eindruck, der mir so hängen geblieben ist, nachdem man den Brief so ganz durchgelesen hat, ist, dass Paulus eigentlich die Gemeinden dort in Galatien aufgegeben hat. Und das war sozusagen der letzte Weckruf, um vielleicht noch einige wachzurütteln. Und ganz anders ist dann der Brief, der danach kommt, der Philipperbrief, der so liebevoll geschrieben ist. Wo man so sehen kann, wie eng die Verbindung zwischen Paulus und den Philippern ist. Und so möchte ich euch ermutigen, die Bibel zu lesen, durchzulesen, dass ihr wirklich da zu Hause seid. Und wir können ja einen Test machen, um einfach für mich einen Überblick zu haben, wie gut könnt ihr mit dem Schwert umgehen. Und einmal für euch, so einen kleinen Test für jeden für sich, für selber. Erste Frage, und ihr könnt euch dann melden, ja? Erste Frage, wer liest jeden Tag die Bibel? Bitte um Handmeldung. Bitte etwas höher, dass ich das deutlicher sehen kann. Okay? Wer hat die Bibel schon einmal komplett durchgelesen? Bitte um Handzeichen. Okay, wer hat die Bibel schon 2-mal komplett durchgelesen? Aha. Die Luft wird dünner. Wer von euch weiß, ohne jetzt hinzuschauen auf die Register, wer von euch weiß genau, welches Buch in der Bibel vor und nach dem Buch Amos steht? Der kann sich jetzt bitte melden. Kurz überlegen, wer das weiß, und dann um Handzeichen. Buch Amos, welches Buch steht vor Amos und welches steht hinter Amos? Okay. Noch ein kleiner Test. Schlagt mal auf Lukas 12, Vers 32. Warte, stopp! Warte, noch einmal, stopp, zurück, alle Bibeln wieder hinlegen. So, noch nicht aufschlagen. Wenn ich sage, los, dann aufschlagen. Der Erste, also wenn du das gefunden hast, hebst du die Hand und dann guckst du dich um, wie viele Hände du noch siehst. Ja, ich bin mal gespannt, wer der Erste ist. Lukas 12, Vers 32, jetzt aufschlagen. Die Hand oben halten, ja, wer oben hat? Super. Doch, das ist relativ fix. So, das meine ich mit Grundfertigkeiten, dass wir wissen, wo wir Lukas suchen müssen, dass wir da recht schnell hinkommen. Ja, dass wir wissen, wo wir auch in den Propheten was finden, dass wir wissen, wie die Systematik ist. So, und wenn wir das wissen, dann können wir weitergehen. Und heute ist die Methode für Fortgeschrittene. Und in dieser Methode haben wir 3 wesentliche Schritte. Und wir wollen heute in den Übungen diese 3 Schritte durchgehen. Das ist der erste Schritt, ist beobachten. Sehen. Was steht dort? Der zweite Schritt ist auslegen. Das heißt verstehen. Was steht da? Was bedeutet das, was da steht? Und der dritte Punkt ist anwenden. Das Tun, was ich dort gesehen und gefunden habe. Ich glaube, ein Problem heute ist, dass die Menschen bei dem zweiten Punkt anfangen. Die lesen nicht richtig und fangen an auszulegen. Und was noch viel schlimmer ist, die hören bei dem zweiten Punkt auch auf. Ja, so, und die Bibelbetrachtung muss immer die Zielrichtung haben, dass wir verstehen, was Gott uns dadurch zu sagen hat. Ja, wir haben gehört, das ist das Wort Gottes. Was will Gott uns sagen? Und was will Gott vor allen Dingen, dass wir tun? Was erwartet er von uns? Wie wir unser Leben, unser Handeln, aber nicht nur unser Handeln, Gott will uns verändern, unser Sein. Und das soll immer das Ziel der Bibelbetrachtung sein, zu verstehen, was erwartet Gott von mir? Ja, so, und wir wollen heute etwas systematischer vorgehen, wirklich lernen zu beobachten. Und ich glaube, das wird der größte Punkt sein. Und dann schauen, wie wir das auslegen können, verstehen können. Und dann schauen, wie kommen wir dahin, dass wir es tatsächlich anwenden. Dass wir es tatsächlich tun, was da drin steht. So, und dazu würde ich ganz gerne mit euch einmal mit euch zusammen einen Bibelvers aus Johannes 16, Vers 13 betrachten. Und zwar den ersten Teil. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann machen wir die Gruppenarbeit, beziehungsweise teilweise so eine Einzelarbeit, dass jeder das für sich macht, indem ihr einen Vers aus der Apostelgeschichte betrachtet. Aber fangen wir mal an, beobachten. Auf euren Zetteln der erste Punkt, ich habe das nummeriert mit 1, 1.1, 1.1.1, sodass, falls ich jemanden abhänge, dass er dort relativ schnell wiederfindet. Das heißt, wir sind auf dem ersten Zettel beobachten. Und das ist, bevor wir dort erstmal einsteigen, das ist wichtig, dass wir einen Bibelvers beobachten. Dass wir uns Zeit nehmen, den Bibelvers zu lesen, zu schauen, was steht in dem Vers, was steht um diesen Vers herum. Ich glaube auch, ein Problem ist oft, dass Menschen nicht wirklich lesen. Es gibt Aussagen, dass das Geld die Wurzel alles Übels ist. Steht das so in der Bibel? In der Bibel steht Geiz, nicht Geld. Dann gibt es eine schöne Geschichte. Wir hatten mal so einen Besuch bei unseren Nachbarn gehabt und das waren auch Leute, die kirchlich waren. Und mein Vater fragte ihn dann irgendwann mal, und wie gefällt dir die Arbeit? Weil er hatte eine neue Arbeit gehabt und er sagte, wie kann eine Arbeit gefallen? Gott hat den Menschen die Arbeit als Fluch gegeben. Ja, die Arbeit wird nie uns gefallen. So steht das aber in der Bibel. Schlag mal auf 1. Mose 3. 1. Mose 3, Vers 17 und 18. Und zu Adam sprach er, dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei dein Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Er hat den Acker verflucht. So, und wir werden später nochmal lernen, dass wir vergleichen sollen oder eine Reihenfolge beachten sollen. Und hier gibt es eine ganz klare Reihenfolge, und zwar in Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 15 lesen wir, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Das heißt, Gott hat dem Menschen die Arbeit gegeben, bevor er gesündigt hat. Ja, das heißt, dieser Schluss ist nicht richtig, dass Gott die Arbeit verflucht hat. Und dieser Schritt ist wichtig, denn wenn wir nicht richtig beobachten, kann es sein, dass die Auslegung falsch ist. Wenn die Auslegung falsch ist, wird unser Leben nicht wohlgefällig vor Gott sein, weil das ist nicht das, was er uns gesagt hat, was er von uns erwartet. Und deshalb werden wir auch hier, während wir das betrachten und auch in den Gruppen arbeiten, die meiste Zeit mit dem Beobachten zubringen. Weil wenn man richtig beobachtet, dann werden wir auch sehen, später das erfahren, werdet ihr erfahren, dass das Auslegen einfacher und schneller geht, wenn wir richtig beobachtet haben. Und beobachten heißt, jedes Detail, das wir sehen, wirklich sehen und festhalten. Schauen wir uns den Vers einmal an. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der erste Punkt, den ihr findet, 1.1, ist Zusammenhang. Und das ist der zweite große Fehler, den viele Menschen bei der Betrachtung der Bibel machen, vor allen Dingen bei der Auslegung, dass sie nicht den Zusammenhang betrachten. Und der Zusammenhang ist manchmal sehr wichtig für das Verständnis eines Verses. Ich hatte mal, als ich Zivildienst gemacht hatte, eine Chefin, die war aus so einer evangelischen Kirche, Staatskirche, und die hatte mich so ein bisschen auf dem Kieker immer gehabt. Und eines Morgens kommt sie rein, wir waren da in der Werkstatt gearbeitet, und die sagt dann zu mir: Herr Witt, wissen Sie eigentlich, dass es in der Bibel steht, dass es gar keinen Gott gibt? Und ich wusste den Vers, zufällig oder nicht zufällig, dass der Herr mich recht vorher darauf hingewiesen hat, und ich habe dann gesagt: Vorsichtig, also dort steht, die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Ja, das ist Psalm 14. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das nur gedacht habe oder auch gesagt habe, dass wenn Sie nicht als Tor gelten wollten, sollten Sie das lieber nicht sagen. Psalm 14, Vers 1, schlag das doch mal auf. Psalm 14, Vers 1. Hier steht, ein Psalm Davids vorzusingen. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Da ist keiner, der Gutes tut. Und hier in diesem Vers gibt es noch etwas. Und zwar nicht nur diese eine Frau, sondern ganz viele Menschen, die sich kirchlich nennen, sehen in diesem Vers die Bestätigung dafür, dass wir ohne Sünde nicht leben können. Das ist eins der Hauptstellen, auf die sich abstützen, nämlich da ist keiner, der Gutes tut. Ja, auch im dritten Vers, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn wir aber den Zusammenhang betrachten, der hier steht, dann sehen wir, dass hier von den Menschen ist, die gottlos sind. Da ist keiner, der Gutes tut. Ja, und auch in Römer 3, können ab dem 10. Vers lesen, wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. So, aber wenn wir weiterlesen den Zusammenhang, dann, und wenn man mit solchen Leuten spricht, dann lohnt es sich da weiter zu lesen, weil dann sagen die von alleine meistens Stopp. Das heißt, da ist nicht der verständlich sei, da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes du, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind eilend Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid, und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. So, und hier sehen wir, dass das nicht auf die Kinder Gottes geschrieben ist, dass da keiner ist, der Gutes tut, sondern dass es auf die Menschen geschrieben sind, die von Gott nichts wissen wollen, wo keine Gottesfurcht vor ihren Augen ist. Und der Zusammenhang zeigt uns ganz deutlich, dass wir diesen Vers nicht so verstehen können, als Entschuldigung dafür zu sündigen und keine Kraft zu haben, der Sünde zu widerstehen. Deshalb schaut euch immer den Zusammenhang an. Das ist wirklich wichtig. So, und um den Zusammenhang anzuschauen, möchte ich ganz gern auch eine Systematik anbieten. Das heißt, wir haben dort drei Punkte, die wir anschauen wollen. Der erste Punkt, 1.1.1, ist der Ort. Das heißt, die Frage, wenn wir diesen Vers anschauen, wo spielen diese Geschehnisse? Oder wo ist dieser Vers geschrieben worden? Wo ist das örtlich? Das heißt, Punkt A ist dann geografisch. Das heißt, in welcher Stadt ist das gewesen? War das eine große Stadt? Oder war das ein kleines Dorf? War das vielleicht gar keine Stadt? War das irgendwo in der Wüste? Oder war das am Meer? Ja, wo war das geografisch? Wenn wir diesen Vers betrachten, Johannes 16, wo war das? Wo sind diese Worte gefallen? Judäa. Genauer? Bitte? Also es war in Jerusalem gewesen, direkt in der Stadt. Also hier ist der Zusammenhang in Johannes sehr weitläufig, weil eigentlich 14, 15, 16 sind die Abschiedsreden Jesu. Das war nach dem Abendmahl, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat. Dann hat er angefangen, diese Reden zu führen. 17 ist dann das Gebet, das hohepriesterliche Gebet, wie wir das nennen. Das Abschlussgebet, das Jesus geredet hat. Und dann sind sie an den Ölberg gegangen. So, das war in Jerusalem, in der Stadt. So, und vielleicht machen wir das ganz praktisch. Ihr habt ja die Zettel ausgelegt, habe ich verteilt, mit dem Bibelvers drauf, wo der so quer steht. So, und vielleicht könnt ihr oben so das unterteilen, dass hier dann der Ort ist, hier die Zeit und hier dann die näheren Umstände. So, und ich habe hier ein bisschen wenig Platz, ich werde das auf der nächsten Seite machen, dass wir die Dinge aufschreiben, die wir finden. Und ihr könnt das direkt auf dem Zettel dann oben in der Ecke schreiben. Ihr habt den anderen Vers. Okay, pass auf, dann mache ich das hier. Ihr könnt das nachher dann bei eurem Vers so machen. Ja? Also, Ort, wir haben gesagt, das ist Judäa, Jerusalem, das ist der geografische Ort. Der zweite Aspekt bei dem Thema Ort ist Umgebung, das heißt, in welcher Umgebung geschieht das? Dass man sich das etwas näher vor Augen führt. Ist das eine Herberge? Ist das ein Zelt? Ist das vielleicht das Gefängnis? Auch das ist wichtig, wisst ihr? Paulus schreibt dann die Philipper, freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Wo hat er das geschrieben? War das die President Suite im Maritim Hotel in Rom? Ja, das war so ein modriges, dunkles Gefängnis. So, wenn wir das vor Augen halten, dann gewinnen diese Worte plötzlich eine andere Bedeutung. Freut euch alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Wenn wir wieder Johannes 16 nehmen, was sind die näheren Umgebungen? Also ich kann das ja sagen, weil ich das ja alles gelesen habe. Wie gesagt, das war nach dem Abendmahl, das heißt in diesem Polstersaal, wo sie das Abendmahl gegessen haben, da lagen die noch alle zusammen. Ein Obergemach heißt das, wahrscheinlich irgendwo ein Haus im zweiten Stock. Dort waren die alle zusammen, die Jünger. Und Jesus hat dann diese Worte gesprochen. Das ist die nähere Umgebung. Wahrscheinlich etwas besser ausgestattet, war nicht so ärmlich gewesen, mit Polstern ausgekleidet, war dann vielleicht schon etwas nobleres Zimmer oder noblerer Raum, in dem die Ort alle zusammen waren. Ja, und das ist die räumliche Umgebung, in der diese Worte fallen. Kann man von hinten wahrscheinlich nicht lesen. Das ist das Obergemach mit Polstern, habe ich hier geschrieben. Also ihr könnt ja so mitschreiben. Der zweite Punkt ist Zeit. In welcher Zeit spielt sich das alles ab? Auch da gibt es A, B und C, glaube ich. Ja. So, das heißt, das A ist erstmal Zeitalter, Epoche. Dass wir uns vor Augen führen, in welcher Zeit geschieht das? Ist das in der Richterzeit? Ja, ist das zur Zeit der Könige? Ist das zur Zeit vor Noah? Dass wir uns einfach mal vorhalten, wie lange ist das her? Welche Zeit war das? Ja? Oder wenn wir die Briefe von Paulus schauen, war das am Anfang seiner Wirksamkeit oder am Ende seiner Wirksamkeit? Wenn wir jetzt unter diesem Aspekt Johannes 16, Vers 13 sehen, Zeit ist, das ist das Ende der Wirksamkeit Jesus. Das sind so die letzten Stunden, bevor er gekreuzigt wurde. Das ist das Zeit, die Zeit. Punkt B ist Jahreszeit. Das heißt, ist es gerade Sommer oder ist gerade Winter? Ist gerade Ernte oder ist gerade keine Arbeit? Ja, früher war das sehr landwirtschaftlich geprägt. Ist vielleicht ein Feiertag oder ganz normale Tage. Wir finden nicht immer einen Anhaltspunkt dafür, aber oft schon. In diesem Fall wissen wir, das ist gewesen kurz vor Ostern. Ja, das ist der Donnerstagabend. Bitte? Nach unserem Kalender, ja, wenn Ostern tatsächlich dann stattgefunden hat. Also Ostern ist jetzt nach der neuen Zeit, kurz vor dem Passafest damals in Jerusalem. Ja, auch hier gibt es nochmal einen Hinweis, vielleicht Verknüpfung Zeit und Ort. Kurz vor dem Passafest kann man davon annehmen, dass Jerusalem recht bevölkert war, dass die Leute dorthin gekommen sind zum Fest. War ja ein Fest, wo sich alle zum Tempel versammeln sollten. Und Punkt C ist Tageszeit. Ist es morgens oder ist es abends? Ja, wird wahrscheinlich schon dunkel sein. Ja, der erste Punkt ist Judäa. Bei zwei. Ende der Wirksamkeit Jesu. Wirksamkeit. Ja, jetzt kommen wir zu den näheren Umständen. Und da gibt es einen Punkt, die Chronologie der Ereignisse. Das heißt, was passiert vorher, was passiert hinterher? Das ist der Punkt 1.1.3, nähere Umstände, Punkt A, Chronologie. Ja, auch hier in diesem Vers, das Abendmahl ist gewesen, die Fußwaschung ist gewesen. Und dann fängt Jesus an und hält eigentlich diese Predigt den Jüngern. Die Abschiedsrede. Die Jünger fragen ihn zwischendurch, aber er spricht. So, und er versucht ihnen noch etwas mitzugeben. Und danach singen sie noch ein Lied gemeinsam, nachdem Jesus dann, also dann nach dieser Rede betet Jesus noch das hohepriesterliche Gebet. Und das heißt, dass sie den Lobgesang gesprochen haben, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Dann singen sie noch zusammen. Fand ich auch sehr interessant, dass sie zu der Zeit gesungen haben. Und dann sind sie hinausgegangen in den Ölberg, wo Jesus dann nochmal gebetet hat und dann ist Judas gekommen und ist er gefangen genommen worden. Ja, kurz bevor sie dann in den Garten Gethsemane gehen. Punkt B ist die Stimmung. Also ich habe das jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber das. Punkt B ist die Stimmung. Das ist mehr so Gefühle. Welche Gefühle herrschen vor? Freuen sich die Leute, wenn dieser Vers, ja, wenn ihr einen Vers betrachtet, oder herrscht Trauer vor? Was ist in diesem Vers für Gefühle? Ja, Jesus verabschiedet sich. Er sagt zu ihnen, über ein kurzes werdet ihr mich nicht sehen. Vor den Jüngern, aber die Jünger verstehen ihn nicht. Fragen immer wieder nach. Und er will ihnen noch diese wichtigen Dinge sagen. Das, was passiert, wenn er geht. Will sie vielleicht ein bisschen vorbereiten, ermutigen. Trösten. Sagt immer wieder, es wird der Tröster kommen. Dass sie dann hinterher sich vielleicht daran erinnern und dann warten, dass der Tröster kommt. Das ist so die Gefühlsstimmung. Und dann kommt der Punkt 1.1.4, das ist der Inhalt. Noch enger meistens genommen, was den Versumfang anbetrifft. Ja, was sind die Hauptgedanken in dem Abschnitt, in dem dieser Vers steht? Was ist das Thema? Ja, was wir vorhin in Psalm 14 betrachtet haben, das ist der inhaltliche Zusammenhang. Worum geht es da? So, und hier Johannes 16, Vers 13. Jesus spricht davon, dass er die Jünger verlassen wird und dass dann der Heilige Geist kommen wird, der den Jüngern beistehen wird. Das ist der inhaltliche Zusammenhang. Gut, gibt es erstmal Fragen von euch nochmal zu diesem ersten Punkt Zusammenhang? Dann wollen wir zum zweiten Punkt übergehen, das ist die Grammatik. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit der deutschen oder vielleicht mit der holländischen Grammatik schwer tut oder leicht tut. Mir fällt Grammatik nicht schwer, also binomische Formeln, Das klappt bei mir recht gut. Aber so Grammatik war ich nie gut gewesen. Aber es lohnt sich, wenn wir mit der Bibel zu tun haben, doch auf die Grammatik Acht zu haben. Denn auch dann hat uns das Wort mehr zu sagen, wenn wir hier nochmal genauer hinschauen. So, und wir wollen recht einfache Grammatik machen, hier nicht bei den einfachen Dingen bleiben. So, und da haben wir 1.2.1, das Subjekt. Das heißt, die Frage nach dem Handelnden. Wer in diesem Vers tut etwas? Wer handelt da? Und was wissen wir von ihm? So, wer handelt hier? Ja, aber jetzt, wenn wir wirklich auf die Worte schauen, jetzt aus diesem Vers. Ja, wir haben den Geist der Wahrheit, der kommen wird, der leiten wird. Ja, das Subjekt, von dem hier gesprochen wird, ist, was wissen wir von dem Geist der Wahrheit? Sag doch mal schnell so ein paar Dinge. Wir wollen nicht vollständige Liste machen, aber so wenigstens etwas. Wir haben ja heute schon viel was gehört. Das heißt, ihr habt viel gehört. So, jetzt können wir nochmal wieder ein kleiner Test. Wie gut habt ihr heute Morgen aufgepasst? Ja, wir haben Eigenschaften, aber auch was ihr so tut, haben wir alles ausführlich gehört. Los, bitte. Person. Allgegenwärtig. Was noch? Allwissend. Das ist der Tröster. Das ist der Ratgeber. Das ist die Kraft. Allgegenwärtig hatten wir schon. Ewig. So, wir könnten die Liste noch weiter vervollständigen. Ja, das heißt, macht euch mal Gedanken, wenn ihr dort das Subjekt findet, was ist das überhaupt? Wer ist das überhaupt? Dass ihr so einen Blick bekommt. Wer ist hier der Handelnde in diesem Vers? Der Punkt 1, Punkt 2, Punkt 2 ist Objekt. So, und ich möchte jetzt nicht mit Genitiv und Akkusativ anfangen. So, jemand, der sich vielleicht damit auskennt, findet noch mehr in so einem Bibelwort als ich, aber mir reicht erstmal nur einfach der Objekt. Ja, das heißt, welche Personen oder Eigenschaften oder Dinge werden in diesem Vers noch erwähnt, außer der handelnden Person? Euch, genau. Objekt. So, wer ist euch? Sind die Jünger. Auch hier könnte man eine Liste machen. Ja, was wissen wir von den Jüngern? 12. Dort anwesend gerade 11. Nachfolger, was noch? Okay. Einfache Menschen habe ich jetzt hier geschrieben, das könnt ihr von da hinten, das kann ich von hier vorne schon fast nicht lesen. Also. So, was noch? Noch ein Punkt, sag nochmal eins, was über die Jünger wisst. Jesu Freunde. Ja.
Vielleicht was wichtig. Bekehrte Kinder Gottes.
Bekehrt Kinder Gottes. So, und das können wir jetzt auch auf uns beziehen, nachdem wir wissen, das handelt sich um Menschen, die bekehrt sind, die Kinder Gottes sind, dass wir sagen, okay, dieses Euch kann auch auf uns einen Bezug haben. Es gibt noch ein Objekt hier. Die Wahrheit. So, was ist Wahrheit? So, und ich mache erstmal hier ein Fragezeichen, was ist Wahrheit? Weil das, auch da könnte man sammeln. Aber ihr könnt hier auch an allen diesen Stellen irgendwo ein Fragezeichen machen, wenn ihr sagt, Ja, diese Fragezeichen sind dann nachher bei der Auslegung die Stellen, wo ihr sagt, okay, da muss ich jetzt nochmal weiter graben und dann werden wir nochmal lernen, wie wir damit mit diesen Fragezeichen umgehen. Deswegen vertiefen wir das Thema Wahrheit jetzt nicht, sondern machen da jetzt ein Fragezeichen dran und kommen dann bei der Auslegung noch einmal darauf zurück. Was ist das Prädikat? Das heißt, was ist das Verb? 1.1.3. Kommen und leiten. Ja, das ist dann weiter. In welcher Zeitform steht dieser Verb? Zukunft. Das heißt, Jesus spricht hier von der Zukunft. Das wird sein. Und auch hier können wir uns wieder mit diesem Wort befassen. Kommen. Er wird kommen. Kommen ist aktiv. Er wird nicht gebracht. Wir müssen nicht zu ihm hingehen. Er wird kommen. Er wird leiten. Was ist leiten? Ja, dass wir einfach über diese Worte nachdenken. Was heißt leiten? Führen. Vorangehen. Ja, man leitet nicht, wenn man hinten mit einer Peitsche geht. Vielleicht doch, aber eigentlich ist das nicht das Bild von Leiten, das wir haben. Leiten ist eher jemand an die Hand nehmen und leiten, anleiten. Ja? Und dann der vierte Punkt, 1.2.4, die adverbiale Bestimmung, das heißt alle anderen Worte, die wir hier finden. Also dieses jener gehört natürlich mit zum Subjekt. So, aber hier finden wir eigentlich drei Worte. Das ist das Wort wenn, das ist das Wort aber, das ist das Wort alle. Habe ich hier noch mehr? Ja. Wenn. Was bedeutet dieses wenn? Also wenn gibt es ja im Deutschen eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal ist die kausale Bedeutung, das heißt, ich weiß nicht, ob etwas passiert, aber wenn es passiert, dann ist das. Ist dieses wenn hier so gebraucht oder ist das in der temporalen, also in der zeitlichen Bedeutung? Das heißt, jetzt ist das noch nicht da, aber wenn es dann da ist, dann. Dieses wenn ist die zeitliche Bedeutung. Ja? Das lesen wir in dem Vers vorher. Ich bin in der Apostelgeschichte, Entschuldigung. Jesus sagt im 12. Vers, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das heißt, Jesus sagt ihnen, jetzt könnt ihr das nicht tragen. Aber wenn, später, wenn dann der Geist der Wahrheit kommt, dann wird er euch in alle Wahrheit. Das heißt, es ist eine zeitliche Bedeutung. Das ist nicht eine Frage, ob der Geist kommen wird oder nicht, sondern der Geist wird kommen und dann, wenn er kommen wird, ja, dann wird er euch leiten. Das aber werden wir später nochmal betrachten. Bei den Stilmitteln, das überspringen wir mal ganz kurz und dann alle. Hier steht alle. Und ich glaube auch dieses alle hat uns eigentlich viel zu sagen. Das ist nämlich alle Wahrheit. Es ist nicht nur ein Teil der Wahrheit. Das ist nicht der große Teil der Wahrheit, sondern der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, weil er nämlich von der Wahrheit kommt. Und wir haben das heute gehört, er ist wahr. Alles, was er sagt, ist wahr. Der wird uns in die Wahrheit leiten. Und hier nochmal vielleicht ein anderer Aspekt. Wahrheit, ich habe hier gefragt, was ist Wahrheit? Und das ist ja die Frage, die auch heute noch oft gesagt wird, die Frage, die Pilatus gesagt hat, als Jesus ihm gesagt hat von der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Jeder nimmt das anders wahr. Wenn drei Leute einen Unfall sehen, hat jeder was anderes gesehen. Also was ist Wahrheit von dem, was die gesehen haben? Aber es gibt eine absolute Wahrheit, nämlich genau wie es wirklich war. Und die kennt Gott und die kennt der Heilige Geist. Und er wird uns in die Wahrheit leiten, nämlich so, wie es wirklich ist. In alle Wahrheit. Kommen wir zum dritten Punkt. 1.3. Das sind die Stilmittel. Und wir werden jetzt einige Stilmittel kennenlernen. Und nicht in jedem Vers ist jedes Stilmittel vorhanden. Aber das sind Stilmittel, die verwendet werden in der Bibel, die uns aufmerksam machen sollen auf etwas. Und so ist es wichtig. Und ich möchte sagen, haltet einfach Ausschau nach solchen Stilmitteln, wenn ihr ein Wort betrachtet. Also ein Stilmittel zeigt eigentlich, da ist etwas mehr, als man mit dem Auge auf den ersten Blick sieht. Das erste Stilmittel ist die Wiederholung. Schlag doch mal Johannes 14 auf. Johannes 14, Vers 13. Vers 13 und 14. Johannes 14, 13 und 14. Hier steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Hat Johannes vergessen, dass er das einen Vers vorher schon geschrieben hat, dass er das dann nochmal aufgeschrieben hat? Ihm ist dann aufgefallen, oh, das hatte ich ja schon geschrieben. Naja, ist egal, das lasse ich da so stehen. Ja, das ist das Wort Gottes. So, und wenn hier zweimal eine Sache hintereinander steht, dann ist es wichtig. Dann wollte Johannes und dann wollte auch Gott etwas betonen und uns etwas zeigen. Ja, und hier, dass wir ganz sicher sind, was wir bitten werden im Namen Jesu Christi, das will er tun. Und wenn ihr jetzt Worte findet, die sich wiederholen, wenn ihr Sätze in dem Abschnitt findet, die sich wiederholen, dann hat das etwas zu sagen. Wiederholung kann auch anders sein. Wenn jetzt Charaktere die in einem Bibelabschnitt handelnd sind, woanders in der Bibel auftauchen. Denn auch wiederholt, ja, wir haben die Glaubenshelden hinten, viele Menschen, die aus dem Alten Testament wiederholt werden. Und wenn wir jetzt aus dem Alten Testament irgendwo bei Mose stehen bleiben und dort ein Vers über Mose betrachten, dann lohnt es sich da hinten nachzuschauen, was wird aus Sicht des Neuen Testamentes über Mose gesagt. Ja, Wiederholung. Der zweite Punkt sind Gegensätze. Die Bibel gebraucht Gegensätze, um auch auf besondere Dinge aufmerksam zu machen. Das eine sind, Punkt A habe ich gesagt, Schlüsselworte. Das sind solche Worte wie aber, wie sondern. Vielleicht noch mal ein paar andere, die, wenn ihr die findet. Worte, die zeigen, okay, vorher war das so und dann wird das anders. Jesus in der Bergpredigt. Ja, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Da gibt es eine Wendung. So, wenn ihr ein Wort aber findet, irgendwo in einem Abschnitt, das ist sowieso eine rot blinkende Lampe, die sagt, hier ist was Wichtiges. So, wir haben hier ein aber. Wo führt uns dieses aber hin? In Johannes 16. Ja, da müssen wir vorgreifen. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Jesus würde denen noch viel sagen wollen in dieser seiner Abschiedsrede. Aber er hat das gesehen und er hat das gewusst. Die können das nicht mitnehmen. Die können das nicht verstehen. Die können das nicht verinnerlichen. Und deshalb sagt er, aber. Jetzt geht es nicht. Aber. Wenn dann der Geist der Wahrheit kommen wird. Dann. Jesus will und kann jetzt nicht. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der kann. Der wird. Ein Gegensatz kann auch ohne Aber stattfinden. Nämlich in den Handlungen. Jesus ist einmal gekommen aus dieser Gegend von den Gagasena, heißt das, wo er den Besessenen freigemacht hat. Zurückgekommen in die Stadt, steigt aus dem Schiff, da erwarten ihn schon eine große Menge. Und dann kommt der Jairus und sagt, meine Tochter ist krank. Und Jesus sagt, komm her, ich komme zu dir nach Hause. Dann gehen sie los. Und die ganze Menschenmenge, die vorne stand, die ihn beim Schiff empfangen hat, läuft mit, läuft hinterher, läuft an allen Seiten mit ihm vorüber. So, und dann bleibt er plötzlich stehen und sagt, wer hat mich angefasst? Die Jünger sagen, Meister, seitdem du aus dem Schiff gestiegen bist, fassen dich Leute an. Und er sagt, nein, jemand hat mich anders angefasst. Ja, und da war diese Frau, die hat Jesus angefasst, wie hunderte von Leuten vorher, aber die hat anders angefasst. Ein Gegensatz, der uns viel zu sagen hat. Und diese Frau stand über der Menge, dadurch, dass sie geglaubt hat und dass sie aus dem Glauben heraus ihn angefasst hat. Ein Gegensatz. Ja, die Gegensätze haben uns viel zu sagen in der Bibel. 1.3.3 sind Verbindungen. Ähnlich wie Gegensätze, aber es sind jetzt Dinge, die verbunden sind. Und auch da, schaut euch das genau an. Was haben die Dinge, die dort verbunden sind, miteinander zu tun? Und auch dort gibt es ein Schlüsselwort, das Wort und. Nehmen wir nochmal ein Beispiel. Johannes 16 habt ihr ja aufgeschlagen, Vers 8. Und hier heißt, und wenn derselbe kommen wird, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. So, hier ist die Sünde mit der Gerechtigkeit und dem Gericht mit dem Und verbunden. So, was verbindet diese Elemente untereinander? Was ist es, ja? Da kann man darüber nachdenken, da kann man das herausfinden. Was haben diese Dinge miteinander zu tun? Warum sind sie dort verbunden und stehen hintereinander? So, und es gibt manchmal auch eine Reihenfolge, die manchmal, also oft mit einem Und auch in der Bibel verbunden wird oder mit einem Dann. die uns auch etwas zu sagen hat. Ich bin, habe das letztens erst gesehen und mir ist das so groß geworden. Schlag mal auf Apostelgeschichte 2, Vers 1. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und hier heißt, und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander und es geschah ein Brausen vom Himmel und es erschienen ihnen Zungen und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Ja, das ist diese Hinführung zur Heiligung, zu der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel. So, es fängt aber hier, das zweite Kapitel fängt mit einem und an. Also dieses und ist einmal die Verbindung. Ja, und sie waren alle zusammen und geschah das Brausen, erschienen die Zungen und dann wurden sie voll des Heiligen Geistes. So, aber dieses und am Anfang des zweiten Kapitels muss uns oder führt uns zurück auf das Ende des ersten Kapitels. So, und der 26. Vers fängt wieder mit einem und an und sie warfen das los. Also schauen wir weiter nach vorne. 23. Und sie stellten zwei. So, und beim 21. bleiben wir dann stehen. So, das heißt, und jetzt kommt das Gesetz der Reihenfolge. Ich habe bisher immer geglaubt, dass die Jünger einen Fehler begangen haben, indem sie den Matthias als Zwölften gewählt haben. Dass das so eine menschliche Handlung war, weil Paulus war ja dann der Zwölfte. Aber dieses Vers zeigt uns, dass Gott wollte, bevor, weil dieses und da am zweiten Kapitel steht. Das heißt, sie haben das gemacht und dann hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Das war eine Voraussetzung. Gott wollte, das war Gott gewollt, dass sie wieder zwölf sind, dass sie wieder diese vollkommene Zahl haben und dann ist der Tag der Pfingsten erfüllt worden. Ja, ein und hat auch viel zu sagen. Wenn wir dieses Schlüsselwort finden oder eine Reihenfolge finden, dann lohnt es sich, diese Reihenfolge zu beachten. Was passiert da? Denn diese Reihenfolgen haben uns was zu sagen. Die stehen nicht einfach so da, sondern weil Gott uns dadurch etwas sagen will. Dann kommt 1.3.4, das ist ein sehr wirksames, ein sehr interessantes Stilmittel. Das sind Fragen und Antworten. Ein ganz starkes Team. Paulus schreibt den Brief an die Römer. Und eigentlich so der erste Teil ist immer wieder diese Fragen, die er aufwirft und dann Antworten, die er dazu gibt. Ja, sollen wir denn jetzt sündigen? Das sei ferne. Und dann begründet er das. Und dann kommt er zu der nächsten Frage, wirft die Frage auf, beantwortet sie, erklärt sie, kommt zu der nächsten Frage, wirft die Frage auf, beantwortet sie. Ja, Fragen, Jesus hat viel mit Fragen gearbeitet, hat die Jünger gefragt. Und es lohnt sich, darauf Acht zu haben. Oft ist das sehr interessant, die Jünger fragen Jesus eine Sache, er antwortet ihnen erstmal auf den ersten Blick was völlig anderes, ganz in eine andere Richtung. So. Und da lohnt es sich, stehen zu bleiben und zu schauen, was hat die Frage mit der Antwort zu tun? Und wenn manchmal keine Antwort steht, dann vielleicht stehen zu bleiben und sagen, was würde ich darauf antworten? Wie wäre meine Antwort auf diese Frage? Das heißt, wenn ihr ein Fragezeichen irgendwo seht, das ist ein Stilmittel. Bleibt da stehen. Achtet darauf. Was ist da? Und dann gibt es noch 1.3.5, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das ist auch ein wichtiges Element, das wir bei der Auslegung auch berücksichtigen müssen. Viele Menschen verlieren gerade das aus den Augen. Was ist Ursache, was ist Wirkung? Wer weiß, was in Psalm 1, Vers 1 steht? Am letzten Sonntag ist dieses Wort bei uns, hat Bruder Vogt das am Rande erwähnt und plötzlich ist mir die Tiefe dieses Wortes bewusst geworden. Schlag doch das mal auf. Psalm 1, Vers 1. So, und lasst uns lesen von 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Wenn wir den dritten Vers anschauen, dann sehen wir, ein Bild auf einen Menschen, einen fruchtbaren Baum. Ein Mensch, der eine Ehre ist, der schön anzuschauen, der aber nicht nur schön anzuschauen ist, sondern diese Früchte hat, der hilft, der gut ist. in dessen Leben der Segen Gottes zu finden ist. So, und jetzt, wie können wir solche Menschen werden? Menschen, in deren Leben der Segen Gottes zu finden ist. Und hier gibt es die Antwort. Das ist die Wirkung der Baum. Die Ursache dafür steht im zweiten Vers. Hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Die Ursache ist, dass der Mensch sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Dass er über das Wort nachdenkt. Und viel über das Wort nachdenkt. Dann wird der Wirkung sein der Segen Gottes. Und das ist nicht der einzige Vers, ja, sondern auch an anderen Stellen in der Bibel lesen wir, dass die Ursache für den Segen Gottes in unserem Leben ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das ist nicht die Werke, das ist nicht, dass wir vieles tun, sondern dass wir uns in dem Wort Gottes versenken. Das ist die Ursache für den Segen Gottes in unserem Leben. Vielleicht kommen wir nochmal hier zurück. Was ist hier Ursache, was ist Wirkung? Die Ursache ist, der Geist wird kommen. Und die Wirkung ist, die Jünger werden in die Wahrheit geleitet. So, wenn die Ursache nicht da ist, wenn der Geist nicht kommt, dann werden die auch nicht in die Wahrheit geleitet. Weil da ist keiner, der sie leiten könnte. Vielleicht noch ein Wort, das mir irgendwie sich heute aufs Herz gelegt hat. Also eigentlich hatte ich hier schon vorgesehen, dass wir mit der Gruppenarbeit anfangen, aber irgendwie heute ist mir das, habe ich wieder daran gedacht, als ich an Ursache und Wirkung gedacht habe. Wisst ihr, ich habe einmal den Prophet Jona betrachtet. Und ich habe das dann abgeschlossen, aber irgendwie ist diese Frage geblieben, was ist die Ursache für eine Erweckung? Warum geht Jona in diese Stadt, muss 3 Tage gehen, bis er mitten in der Stadt ist, fängt dort an zu predigen und die ganze Stadt bekehrt sich. Was hat er gemacht, was wir nicht tun können? Warum können wir nicht nach Berlin gehen, dort 3 Tage zu Fuß reingehen, dort predigen und es bekehrt sich nicht das gesamte Berlin, inklusive aller Politiker? Was ist dort anders als bei uns? Und diese Frage ist bei mir offen geblieben. Und da war eine Bibelstunde. Und Bruder Matthias Vogt hat dort gesprochen und er sagte das auch, erwähnte das plötzlich am Rande nebenher und dann erst plötzlich mir ist bewusst geworden. Er sagte, die Leute in Nineveh haben sich bekehrt, weil Gott Jona geschickt hat. Gott wollte, dass sie sich dort alle bekehren. Er hat den Jona geschickt, Jona wollte nicht und ist doch dann dahin gegangen und dann haben sich alle bekehrt. Und deshalb, wenn Gott uns nicht nach Berlin schickt, wird sich dort keiner bekehren. Können wir lange predigen. Aber wenn Gott uns schickt, um für eine Erweckung zu predigen, dann wird es dort eine Erweckung geben. Es kommt nochmal ein Fisch. Wenn wir weglaufen wollen. Wenn wir gehorsam sind und gleich gehen. Gut, kommen wir zu der Gruppenarbeit. Ihr habt dort einen Zettel, einen weißen Zettel, auf dem viel weiß ist, meine ich, und wenig schwarz. Und das ist der Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. So, und die erste Aufgabe ist, dass jeder für sich selber mit diesen Arbeitszettel 1, Beobachtung, den Zusammenhang, die Grammatik und die Stilmittel betrachtet, die in diesem Vers sind, und für sich alles notiert, was er findet. Dafür geben wir 10 Minuten. Reicht das, oder? 15 Minuten. Okay, 15 Minuten, um das zu machen. So, dann werden wir das tischeweise aufteilen, dass jeder Tisch eine Gruppe ist. Und ich würde vorschlagen, dass ein Tisch hier bleibt, dann ein Tisch sich irgendwo einen Platz sucht, oben ein Zimmer oder in der Küche ein Tisch, sodass wir, dass wir dann so Platz haben, uns umzutauschen. Und dann tauscht ihr euch gegenseitig aus. Das heißt, der eine sagt, was auf seinem Zettel steht. Dann der zweite sagt, was auf seinem Zettel steht, was der erste noch nicht gesagt hat. Dass ihr einfach so ein Gefühl bekommt. Weil jeder von euch wird etwas anderes sehen. Ja? So, und das, was der eine sagt und was auf deinem Zettel nicht steht, das schreibst du dann bei dir auf. Ja? Kann ich nochmal bitte wirklich die Aufmerksamkeit haben, weil dann kommen wieder die Fragen. Also, 15 Minuten, schreibt jeder für sich auf den Zettel. Ort, Zeit, nähere Umstände, Inhalt unten Und dann genauso hier, was ihr dort in Apostelgeschichte 1, Vers 8 seht. Nach 15 Minuten brecht ihr ab, egal wo ihr seid. Den Rest kriegt ihr dann von den anderen. Trifft ihr euch in der Gruppe. Und dann fängt einer an und sagt, was auf seinem Zettel alles steht, was er gefunden hat. Die anderen, wenn es bei ihnen auch auf dem Zettel steht, müssen sie nichts machen. Wenn es bei ihnen nicht auf dem Zettel steht, schreiben sie das auf. Ja, und so geht das dann rum, dass dann bei jedem auf dem Zettel das steht, was bei allen anderen auch steht. Dass ihr das findet, was die Gruppe gefunden hat. Und dann treffen wir uns hier und werden dann nochmal sehen, was haben wir hier im Plenum alle zusammengefunden. Und dann wird es die zweite Überraschung für euch sein, was alles in diesem Vers drin steht. So, von der Zeit her, 15 Minuten, dann würde ich sagen, bis 20 vor 5 hat jeder Zeit, die Apostelgeschichte 1 für sich selber zu betrachten.